Der Kader steht, die EM kann kommen. Juhu! Obwohl das Trainertheater bei Bayern den nächsten aberwitzigen Akt zu bieten hat, haben wir uns vorgenommen, heute nicht über Thomas Tuchel und Co. zu sprechen. Mal schauen, ob es uns gelingt.
Ich bin sehr gespannt.
Heute geht es um Deutschland. Denn Julian Nagelsmann hat die 27 Männer bestimmt, die uns das Sommermärchen 2.0 bescheren sollen. Ein Name fehlt auf dieser Liste, den ich sofort mit draufsetze. Jens Secker. Hallo Jens.
Hi Nils. Ja, vielen Dank, aber Julian Nagelsmann hat sich leider nicht bei mir gemeldet.
Ah, nicht daher, mal, um abzusagen.
Nein, er hat ja auch während der PK betont, dass er jetzt nicht jeden deutschen Spieler anrufen würde, sondern nur die, die er auch schon mal eingeladen hat in seinen bisherigen Maßnahmen. Finde ich auch sehr interessant, dass er immer von Maßnahmen spricht und nicht von Abstellungen oder Länderspiel. Zusammenkünften, weiß der Teufel, was sagt man denn sonst? Er spricht immer von Maßnahmen.
Ja? Weiß nicht, hat sich so eingebürgert irgendwie bei ihm, ne?
Ja, genau.
Ja, wir haben die PK von Julian Nagelsmann intensiv verfolgt und kommen natürlich auch gleich auf ihn und seine Performance zu sprechen. Aber zunächst müssen wir mal über das sprechen, was jetzt die Tage davor so passiert. Das war ja auch ganz spannend.
Ja, absolut. Ich glaube, es kommt in der Karriere eines Fußballspielers nicht allzu oft vor, dass er eine eigene Meldung in der ehrwürdigen Tagesschau bekommt, aber für Nico Schlotterbeck ist am vergangenen Sonntag dieser Traum wahr geworden. Sprecher Jens Riva gibt zur besten Sendezeit die Nominierung des Dortmunder Innenverteidigers für den deutschen EM-Kader bekannt. Und damit beginnt quasi so eine Schnitzeljagd, so eine Nominierung in Salamitaktik, dass quasi über ganz verschiedene Kanäle dann immer wieder über die Woche Spieler geleakt wurden, die eben nominiert sind.
Und war interessant, was da alles so für Wege gewählt worden sind. Ne? Prominente wurden mit eingeschaltet, Fans, Influencer und eben auch die Medien. Ich glaube, RTL hat doch auch, Frau Ludewig habe ich irgendwo gesehen.
Genau, RTL überträgt ja auch ein paar Spiele, deswegen waren die auch direkt mit dabei. Günther Jauch, der ja auch so zum Kosmos RTL gehört, also schon eine spannende Sache.
Ja. Auch musikalisch, Tom Schilling war mit dabei, Major Tom, Nina Chuba hat auf einem Konzert Florian Wirtz bekannt gegeben.
Also damit hätte ja auch wirklich kein Mensch gerechnet, dass Florian Wirtz dabei ist.
Ja, aber war schon interessant. Und was ich auch cool fand, dass das Bild von Leroy Sané in der Frankfurter Schirn hing. Ja. Lustigerweise in der Ausstellung, in der ich erst vor 2 Wochen war, nämlich Culture, eine Ausstellung über Hip-Hop. Und war ganz cool, dass auch so ein Weg gewählt wurde.
Ja, absolut. Eine Busfahrerin war noch dabei, eine Schulklasse, die Benjamin Henrichs angekündigt hat. Also schon gut vorbereitet das Ganze, muss man schon sagen. Ja.
Interessanter Weg auf jeden Fall. Das gab es ja so vorher nie, dass die Spieler die Tage vorher überhaupt bekannt gegeben worden sind und dann eben noch auf so einem Weg. Es ist ja relativ offensichtlich, was man sich davon verspricht. Ja. Ne? So alle mit reinholen, natürlich auch das Thema ein bisschen länger am Köcheln zu lassen als sonst. Und was meinst du, ist das aufgegangen?
Ich glaube schon. Also das fanden schon die meisten Leute, die man so gehört hat, fanden das gut. Was hältst du denn davon? Wie hat es dir gefallen?
Ich fand das auch eine coole Aktion. Also es ist, glaube ich, schwierig, das negativ zu sehen. Also klar, kann man auf jeden Fall so machen. Es war mal was Neues und gerade weil es eben auch verschiedene gesellschaftliche Bereiche waren, die da mit involviert waren, glaube ich schon, dass die Aufmerksamkeit da nochmal deutlich gestiegen ist rund um EM-Kader.
Und ich finde auch, irgendwie hat der DFB dadurch ja auch so Humor gezeigt, indem sie ja eigentlich dafür gesorgt haben, dass sie selbst die Spieler leaken. Und in den vergangenen Jahren war das ja immer mal, dass auch vor den Maßnahmen dann immer wieder Spieler bei den Medien durchgestochen sind. Ja. Und damit haben sie sich irgendwie selbst ein bisschen, finde ich, auch auf die Schippe genommen, dass sie dieses Leaken jetzt quasi selbst dann auch initiiert haben. Das fand ich schon eine ganz witzige Idee. Und Julian Nagelsmann hat ja auch im Rahmen der PK jetzt super oft von unserem Team gesprochen. Also gar nicht so von, das ist jetzt mein Team, das ist jetzt das Nationalteam, sondern das ist unser Team, das hier veröffentlicht wurde.
Mit einem Augenzwinkern gesagt, gute Truppe hätte von mir sein können. Ja, kann man schon machen.
Ja, absolut. Und nicht nur wir fanden das gut, sondern auch Niklas Füllkrug hat sich da positiv drüber geäußert. Er fand das überragend. Man holt die ganze Gesellschaft mit ins Boot, ist nah dran, holt Leute rein, die die Gesellschaft widerspiegeln.
Ja, ja. Ja. Nee, also ich finde auch, das können wir kurz und knapp halten. Das war eine schöne Aktion, ja, und die wird möglicherweise auch Schule machen für die nächsten Male. Und man kann jetzt vielleicht auch sagen, okay, jetzt ging es nur um die Kadernominierung. Ja. Muss man das so groß aufblasen? Muss man wahrscheinlich nicht, aber ich finde, man kann es machen.
Ja, ich glaube, diese Sache wäre ziemlich in die Hose gegangen, wenn man die letzten beiden Spiele gegen Frankreich und gegen die Niederlande versemmelt hätte. Ja. Ich glaube, dann hätte man sich das doppelt und dreifach überlegen müssen, ob man so eine Aktion durchzieht. Aber mit diesem Rückenwind ist das auf jeden Fall schon eine Sache. Kleine Kritik, lieber DFB, beim nächsten Mal gerne auch so reichweitenstarke Podcasts, wie zum Beispiel den Stadionsprecher mal mit anfragen. Punkt. Ja, also wir hätten das gerne gemacht. Wir hätten schon gerne auch einen Spieler nominiert.
Beim nächsten Mal sind wir gerne mit dabei.
Ja, von daher WM 2026, bitte den Stadionsprecher nicht vergessen.
Genauso peinlich ins Spiel wie Felix Magath im Doppelpass. Ja. Meine Güte.
Ja, man muss von den Größten lernen jetzt.
Ja, das stimmt. Kommen wir mal zum Kader selbst. Nagelsmann sagt, die Mischung macht's. Es wird das Entscheidende sein, dass wir Spieler auf dem Feld haben, die gerne Dreck fressen und Spieler, die gerne mal den finalen Zuckerpass spielen.
Ja.
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 Auch da kann man nicht widersprechen, ne?
Ja, und das hat er ja auch schon mit der vergangenen Maßnahme, jetzt habe ich das komplett übernommen, ich werde nie wieder was anderes sagen. Bei der vergangenen Maßnahme hat er das ja schon so angekündigt. Also ich finde schon auch, mit dieser Kadernominierung ist er sich absolut treu geblieben und hat da wieder diese Mischung auch gefunden. Ich sag mal, so ein Andrich und ein Antonio Rüdiger in der Mannschaft zu haben, neben einem Jamal Musiala und einem Flo Wirtz, das macht schon Sinn, dass man diese Balance eben hat.
Das stimmt. Und im ist ja nach wie vor dieses Rollenthema ein ganz wichtiges. Und der hat ja auch jetzt wieder bei der PK betont, nochmal diese Basketball-Weltmeister mit ins Spiel gebracht, wo das ja offensichtlich so war. Jeder kannte genau seine Rolle. Mhm. Und das scheint ihm ja sehr wichtig zu sein. Und das hat mit Sicherheit auch relativ großen Einfluss jetzt auf die Auswahl gehabt, ne?
Ja, definitiv war ja schon auch klar, wenn sich da jetzt aus der ersten Elf, die ja vorher schon ja auch so quasi auch zweimal halt spielen lassen gegen Frankreich und die Niederlande, wenn sich da nicht jemand schlimmer verletzt, dass die auch alle wieder für die erste Elf eben nominiert werden, weil wir haben ja auch einfach eine starke Leistung gebracht in den beiden Spielen, von daher, ja.
Komm, dann schauen wir uns auch den Kader der deutschen Nationalmannschaft jetzt mal im Detail an. Beginnen wir mal im Tor. Da haben wir natürlich unsere Nummer 1, Manuel Neuer von den Bayern. Wir haben Marc-André Ter Stegen vom FC Barcelona. Mhm. Oliver Baumann von der TSG Hoffenheim und Alexander Nübel vom VfB Stuttgart. Ja. Zumindest mal der letzte Name kommt überraschend, allerdings auch nur, wenn man nicht mit ins Kalkül zieht, dass sich Leno verletzt hat.
Genau, Bernd Leno von Fulham wäre da wahrscheinlich die Nummer 4 gewesen, aber man muss ja auch sagen, Alexander Nübel hat mit Stuttgart eine fantastische Saison gespielt. Ja. Ist ja jetzt quasi nochmal, glaube ich, für 1 oder 2 Jahre von den Bayern zu Stuttgart ausgeliehen worden, wird kommendes Jahr Champions League spielen, hat mit die wenigsten Gegentore gefangen in der Liga. Also von daher schon auch nachvollziehbar, dass er jetzt auch mitkommt.
Wenn sich die Bayern auch freuen, glaube ich, dass er perspektivisch jetzt schon mal Nationalmannschaft spielt, ne, da so ein bisschen DFB-Luft schnuppert und natürlich irgendwie seinen Marktwert auch nochmal steigert.
Und trotzdem kann man sich ja fragen, 4 Torhüter. Also selbst wenn sich jetzt ein Manuel Neuer oder ein Marc-André Ter Stegen verletzen würde, dann hast du immer noch 2 in der Hinterhand. Wozu brauchst du denn die dritte Person noch? Aber das hat er auch klar kommuniziert.
Ja, genau. Ja. Das war ihm ja ganz wichtig. Das war schon interessant. Er will vor allem ein gut funktionierendes Training. Und er hat ihm auch gesagt, wenn man die Mannschaft dann in verschiedene Blöcke aufteilt zum Training, ist es schlecht, wenn dann immer nur 2, vielleicht auch nur 3 extrem viel im Tor stehen müssen, weil das einfach eine große Belastung bedeutet. Und deswegen will er 4 Torhüter auf jeden Fall mitnehmen. Denn er hat jetzt 27 Mann berufen, 26 darf er mitnehmen. Das heißt, einer wird auf jeden Fall noch rausfallen. Ja. Und das war natürlich auch eine nachvollziehbare Journalistenfrage, ob das dann ein Torwart wäre. Aber er hat jetzt schon klar gesagt, diese 4 Torhüter werden mit dabei sein.
Ja, absolut. Und genau wie du sagst, er hat das relativ häufig deutlich gesagt, dass ihm das Training einfach wichtig ist. Und da ist er sich ja eigentlich auch treu geblieben, weil er gesagt hat, wir können eben nicht viel trainieren, so während den ganzen Maßnahmen. Er hatte jetzt 2, eine im September, eine im November. Machen wir eine Strichliste für die Maßnahmen.
Das vierte Mal.
September, November und jetzt im März. Und da hat er ja sehr häufig in diesen Phasen betont, dass er eben nicht so viel trainieren kann. Ja. Deswegen legt er jetzt rund um diese EM schon auch viel Wert drauf, dass er die Mannschaft zusammen hat und auch einige Dinge noch eintrainieren kann.
Ja. Gehen wir mal zur Abwehr weiter. Hier haben wir Waldemar Anton von Stuttgart, Benjamin Hendricks von Leipzig, Kimmich von den Bayern, Robin Koch von Eintracht Frankfurt, Maximilian Mittelstädt vom VfB Stuttgart, David Raum, RB Leipzig, Antonio Rüdiger von Real. Dann haben wir noch Jonathan Tah von Bayer 04 Leverkusen und erstmalig nominiert Nico Schlotterbeck von Borussia Dortmund.
Genau. Und kein Mats Hummels.
In der Tat.
Wir hatten ja vergangene Woche schon drüber gesprochen. Da war ja schon auch mein Tipp in die Richtung, dass er Schlotti auf jeden Fall mitnehmen wird. Ich meine, viele Argumente gegen ihn gab es jetzt auch nicht mehr, nachdem er auch jetzt in der Champions League super Leistungen gebracht hat, den BVB quasi mit ins Finale geführt hat. Aber augenscheinlich gibt es noch Argumente gegen Mats Hummels.
Ja, und ich glaube, da sind wir wieder bei den Rollen. Also die Innenverteidigung ist ja relativ klar definiert. Wenn da nichts passiert, was Verletzungen angeht, werden Rüdiger und Tah die Innenverteidigung bilden. Ja. Und dann ist klar, alle anderen Innenverteidiger sitzen erstmal auf der Bank. Und offensichtlich setzt er den Schlotterbeck lieber auf die Bank als den Hummels, der möglicherweise andere Ansprüche stellt.
Ja, das kann schon sein. Und er hat halt schon auch mit Schlotterbeck, das habe ich ja vergangene Woche auch schon mal gesagt, auch einen wirklich schnellen Innenverteidiger noch dabei. Das war ihm schon auch wichtig und ich glaube, das hat sich Schlotti jetzt auch absolut verdient. Aber ja, wurde ja auch darauf angesprochen, wie waren denn die Gespräche mit zum Beispiel Mats Hummels. Und er hat durchklingen lassen, dass Mats jetzt nicht super glücklich war. Ja. Es wurde ja vorher auch schon mal spekuliert, sagt Mats vielleicht von sich aus, die Rolle, die will ich nicht akzeptieren. Nee, danke, lass mich mal lieber raus, Trainer. Augenscheinlich war es nicht so. Also er wäre wohl schon gerne mitgefahren. Kann man sich auch vorstellen, wie oft hat man die Chance, eine Heim-EM oder WM zu spielen? Also Mats Hummels mit seinen 35 Jahren zumindest nicht mehr so häufig. Ja. Von daher kann man es schon nachvollziehen.
Ja, genau. Und da können wir eigentlich direkt weitergehen zum Mittelfeld und ja dem nächsten Härtefall dann auch. Wir sagen erstmal, wer alles dabei ist. Robert Andrich von Leverkusen, Chris Führich, Stuttgart, Pascal Groß von Brighton, Gündogan von Barcelona, Toni Kroos, Real Madrid, Musiala von den Bayern, Pavlovic von den Bayern, Sané von den Bayern und Wirtz von Leverkusen. Ja. Damit eben auch kein Leon Goretzka.
Ja.
Autsch.
Ja.
Das tut schon ein bisschen weh, ne? Vor allem, dass er eben den Pavlovic mitnimmt, der ja, also ich meine, der hat sich schon die Rolle bei den Bayern mit dem Goretzka in den letzten Wochen und Monaten so ein bisschen abgewechselt und für Goretzka hätte es schon auch gute Argumente gegeben. Er hat jetzt gegen Real Madrid im Halbfinale nicht so viel Spielzeit bekommen, ich glaube nur eine von vier möglichen Halbzeiten. Ja. Ne? Aber trotzdem, der Goretzka wird schon enttäuscht gewesen sein.
Ja, und das hat er ja auch, glaube ich, deutlich gesagt. Jetzt in der PK, also nicht glaube ich, das hat er deutlich gesagt, dass es mit Goretzka eins der emotionalsten Gespräche war. Ich meine, er kennt ihn auch lange. Goretzka war auch während seiner Bayernzeit einer der Nagelsmann-Fürsprecher. Ja. Von daher so einer Person das natürlich mitzuteilen, das kann ich mir vorstellen, dass es nicht so ganz einfach war. Und ich fand interessant, dass er gesagt hat, ja, er hätte schon während, also als er noch Vereinstrainer war, immer diese Gespräche gehasst. Dann immer den Spielern sagen zu müssen, du spielst leider nicht. Ja. Also augenscheinlich geht ihm das heute immer noch so, das hat er auch so gesagt. Also das scheinen auch für einen Trainer keine einfachen Gespräche zu sein, zumindest für Julian Nagelsmann.
Ich glaube, weil Nagelsmann einfach ein empathischer Typ ist. Und wenn du ein bisschen Empathie hast und kannst dich einfühlen in die andere Person, die sich Hoffnung macht, die sich Wochen und Monate lang anstrengt, um dieses Ziel zu erreichen. Klar, das ist blöd, das jemandem sagen zu müssen, aber noch blöder ist es natürlich, die Nachricht dann auch zu erhalten.
Ja. Ich muss sagen, ich kann das nicht richtig nachvollziehen. Ich hätte schon Leon Goretzka mitgenommen und Alexander Pavlovic. Ich sehe nicht, welche Rolle er spielen soll, außer, sagen wir mal, die 26 oder 27 voll zu machen. Also für mich ist er schon ein absoluter Streichkandidat, weil wenn du mal überlegst, welche Charaktere hast du so in der Mannschaft, dann hast du im Prinzip, Groß ist gesetzt, ist klar. Andrich ist gesetzt, ist klar, natürlich immer vorausgesetzt. Groß verletzt sich nicht noch irgendwie während des Champions-League-Finales und Andrich kommt auch noch gut durch die Saison. Dann hast du eigentlich mit Groß und Ilkay Gündogan dann zwei Spieler, die auf diesen Positionen da sind. Ja. Ich finde halt, mit Leon Goretzka hast du nochmal so einen Brecher. Einer, der aus dem Mittelfeld kommt, auch mal mit Vollsprint vorne einen Kopfball im Strafraum nehmen will. Also einer, der, wenn es hart auf hart kommt, einfach nochmal eine gewisse Wucht entfalten kann. Und das haben wir sonst eigentlich nicht auf dem
Ich glaube,
Platz.
Da könnten zwei Dinge eine Rolle spielen. Nämlich erstens auch wieder die Rolle.
Ja, ja.
Vielleicht ist Goretzka ähnlich wie Hummels dann eben eher so ein Spieler, der sich ungern auf die Bank setzt. Mhm. Ich glaube, das ist auch so. Und ich muss auch gerade dran denken, was Nagelsmann bei Schlotterbeck gesagt hat. Er meinte ja auch, das ist eben auch so ein Perspektivspieler, der in den kommenden Jahren wichtig wird für die Nationalmannschaft. Und ich könnte mir vorstellen, ein Pavlovic sieht er eben
das auch
in einer ähnlichen Position.
Ja, mag sein. Ja, wir werden sehen. Wir werden sehen, auf wie viel Spielzeit Alexander Pavlovic bekommt. Aber ja, den hat ja Tuchel einfach besser gemacht. Auch wenn Uli das nicht wahrhaben will.
Kommen wir zum Angriff. Maximilian Bayer von der TSG Hoffenheim, Niklas Füllkrug von Dortmund, Kai Havertz von Arsenal, Müller von den Bayern und Dennis Undaf vom VfB Stuttgart.
Ja.
Überraschung für dich dabei?
Ja, ich glaube, Maximilian Bayer hatte zur letzten Maßnahme einen besseren Lauf als jetzt aktuell, aber hat jetzt am Wochenende auch zweimal getroffen. Ich glaube, dass er mit Leroy Sané nicht so ganz sicher ist, wie Leroy so durch die EM kommt. Und da ist Maximilian Bayer mit seinem Tempo natürlich eine Alternative.
Ja. Interessant war auch, dass er viel über Thomas Müller gesprochen hat bei der PK, natürlich auf Nachfrage. Und Müller, hat er auch schon klar gesagt, ist wohl keiner für die erste Elf. Mhm. Aber eben einer, der reinkommt und sofort funktioniert und eben nicht 20 Minuten braucht, um sich im Spiel zurechtzufinden.
Ja, das stimmt.
Und natürlich, das wissen wir ja auch, werden immer wieder die kommunikativen Qualitäten von Müller hervorgehoben, sowohl innerhalb der Mannschaft, wo er eben, er hat es auch cool gesagt, Nagelsmann, er meinte, er kommt mit den Rappern klar, aber auch mit den Jodlern in der Mannschaft. Ich weiß nicht, wer die Jodler sein sollen.
Ja,
bei den Rappern hätte ich ein paar Ideen, aber bei den Jodlern, okay. Also innerhalb der Mannschaft kommt er mit allen klar, ist super Ansprechpartner auch für die Medien. Und ich kann schon verstehen, dass sowas auch eine Rolle spielt. Ne? Ja. Müller ist einfach einer, der sorgt für gute Laune. Und wenn er reinkommt, macht er auch mal außergewöhnliche Dinge, kann die Mannschaft gut führen. Also finde ich auch nachvollziehbar, obwohl er bei den Bayern dieses Jahr nicht so viel gespielt hat, wie man es gewohnt ist. Aber ich finde es richtig und nachvollziehbar, dass er ihn mitnimmt.
Er hat ihn den Connector genannt.
Ja, ja, genau. Ja.
Also wir würden vielleicht sagen, der Kommunikator zwischen den verschiedenen Gruppen. Ja. Also du hast schon gesagt, die Rapper, die Jodler. Das Trainerteam, mit dem er sich ja auch gut versteht, Julian Nagelsmann, natürlich auch Sandro Wagner, mit ihm auch zusammengespielt ein paar Jahre bei den Bayern, also dann mit den Medien, du hast es eben schon gesagt, also der Kommunikator im Team, das ist und augenscheinlich, also ich meine, wir haben jetzt eben über Goretzka und Hummels gesprochen, hat er dieses Gespräch ja mit Thomas Müller auch geführt und er hatte das Gefühl, dass Thomas diese Rolle annimmt.
Er hat sich ja dran gewöhnt.
Das kann man so natürlich auch sagen.
Gezwungenermaßen. Also er kennt das ja mittlerweile auch schon. Und ich glaube, Müller ist auch schlau genug, dass er das reflektieren kann und auch selber weiß, dass er eben keine Mitte 20 mehr ist und permanent irgendwie da über 90 Minuten marschieren muss. Und ich glaube, der weiß das einfach auch zu wertschätzen, dass er bei so einem Event nochmal mit dabei sein darf. Wer nicht mit dabei sein darf, und du hast ja mit deinem Gefühl völlig richtig gelegen, was Schlotti angeht, du hast dir ja auch noch Jule Brandt so ein bisschen gewünscht. Aber Brandt ist nicht mit dabei.
Ja, ich glaube, die Entscheidung ist vielleicht sogar zwischen Brandt und Bayer gefallen. Und dann sieht er eben Bayer als denjenigen, der mehr Tempo reinbringt. Er sieht vielleicht Brandt ein bisschen ähnlich zu einem Musiala oder auch einem Wirtz. Also ich kann das schon nachvollziehen, dass man nochmal einen schnellen Mann mitnehmen möchte und da nicht sofort an Jule Brandt denkt. Ich finde schon, dass er sich das verdient hätte und dass es schon auch den ein oder anderen Namen gibt, wo man jetzt vielleicht auch drauf hätte verzichten können, aber ja, gut, ist so.
Da kommen wir vielleicht noch mal zur Performance von Nagelsmann. Was war denn so dein Eindruck von ihm bei dieser PK? Wie hat er auf dich gewirkt?
Ich finde, er hat einen super aufgeräumten Eindruck gemacht. Also bei der vergangenen Maßnahme, als er in die PKs gekommen ist, war ja noch nicht klar, wie es mit seiner Person jetzt rund um die EM weitergeht. Ja. Also zu dem Zeitpunkt hatte er eben noch nicht bis 2026 verlängert. Und er war auch noch nicht so sicher, wie spielt die Mannschaft jetzt. Auch vergangenes Mal hat er ja auch viele Spieler jetzt eingeladen, die vorher nicht jeder auf dem Zettel hatte. Da war er schon sehr angespannt und wollte, glaube ich, oder musste auch, glaube ich, erstmal gucken, wie die Spiele so ausgehen. Jetzt, finde ich, hat er einen sehr gelassenen, aufgeräumten Eindruck gemacht. Sehr selbstsicher, sehr überzeugt auch davon, dass er hier auch eine richtige Entscheidung im Sinne des Teams getroffen hat mit der Spielernominierung.
Würde ich unterschreiben. Also ich finde sogar manchmal, also es gab, ich weiß auch nicht, mir fällt jetzt gerade eine Stelle ein, aber ich habe es auch noch an einer anderen Stelle gedacht, ist diese Selbstsicherheit sogar ein bisschen, ein Ticken zu suffisant. Also es gab eine Frage und da ging es irgendwie ums Champions-League-Finale und dass dann ja Dortmunder Spieler ein bisschen später kommen Und dann ging es auch um Schlotterbeck und dann war so sinngemäß, dass Nagelsmann dann so, ja, ich weiß ich, dass Schlotterbeck ja, ja. da im Champions-League-Finale ist. Danke, dass sie es mir nochmal sagen. Das sind so Mini-Momente, wo ich mir denke, wenn ich jetzt der Journalist wäre, fände ich so ein bisschen unangenehm, weil total klar war, dass der Journalist ihm ja nicht mit der Fragestellung unterstellen wollte, dass er das nicht wüsste.
Ja, ja.
Und da habe ich so gedacht, war gut, das muss jetzt nicht unbedingt sein. Also wir reden hier von einer absoluten Kleinigkeit.
Mhm.
Aber da ist mir dieses Selbstbewusstsein manchmal sogar fast ein Ticken zu viel.
Aber das Gefühl habe ich bei ihm öfter. In dem Fall ging es jetzt darum, was wäre, wenn? Ja. Was wäre, wenn Schlotterbeck jetzt mit dem BVB die Champions League gewinnt?
Ja.
Würde das vielleicht einen Antonio Rüdiger oder einen Jonathan Tah aus der Mannschaft verdrängen und Schlotti würde dann reinrutschen? Und ja, dann hat er so, ja, ich weiß, dass der im Champions League-Finale steht. Hm. Ja, ich habe das aber öfter bei ihm. So, er hat schon... Es ist so ein schmaler Grat bei ihm zwischen Selbstbewusstsein und Arroganz.
Ja,
ich finde das schon, dass er das auch immer wieder hat, dass er so wirklich da gerade an der Grenze ist.
Ja. Weil er auch, glaube ich, weiß, was er kann. Und er hat jetzt schon auch Bestätigung bekommen in den letzten Monaten durch die zwei guten Spiele und auch grundsätzlich seine Linie, die er jetzt bei der Nominierung da verfolgt. Und das ist ja auch völlig richtig, dass er dafür ein bisschen gelobhudelt wird. Ja, wenn man jetzt wirklich an den absoluten Feinheiten arbeiten wollen würde bei seiner Kommunikation, könnte man ihm raten, versuch in solchen Momenten einfach ein ganz kleines bisschen runterzugehen vom Gas und einfach noch ein bisschen freundlicher, herzlicher und die anderen nicht, also den Journalisten in dem Fall nicht auflaufen zu lassen, weil es einfach nicht sein muss.
Genau, vielleicht hat er vorher auch gehört, ist ein Redakteur von der Bild-Zeitung, wobei er zur Bild-Zeitung ja eigentlich einen guten Draht haben müsste.
Aber du weißt ja nicht, ne? Seine Freundin hat ja damals den Posten als Bayern-Reporterin verloren.
Ja.
Man weiß ja nicht, was da intern so abgeht. Aber Gott, jetzt bewegen wir uns im Bereich des Gossips.
Ja, ja, gut. Ab und zu. Trotzdem noch eine interessante Sache. Die PKs gegen Frankreich und Niederlande, da hat er relativ häufig gesagt, ja, er wird schon gern wieder eine Mannschaft trainieren. Er muss einer Mannschaft was mitgeben können. Er muss trainieren können und so weiter. Jetzt hat er, finde ich, was ganz Interessantes gesagt. Er hat nämlich eher gesagt, naja, der Vorteil eines Verbandstrainers ist natürlich, dass er sich immer die passenden Spieler aussuchen kann. Ja. Und diesen Vorteil hat eben ein Vereinstrainer nicht, sondern dann gibt es verschiedene Transferfenster und da kannst du mal 2-3 Spieler austauschen. Aber er sagte, er hätte das jetzt schon auch genutzt, dass er sich quasi aus den vielen guten deutschen Spielern genau die Spieler aussuchen könnte, die quasi zu seiner Spielidee auch passen. Also er hat das so als positives Argument jetzt gebracht.
Jetzt ist er ja auch Trainer beim
BVB.
Jetzt sollte er es auch positiv sehen. Das ist natürlich zwei Seiten dieser Medaille. Und ich glaube, das fühlt er auch beides. Er ist schon, glaube ich, ein Trainer, der gerne viel trainiert mit seinen Mannschaften. Aber man kann es natürlich auch positiv sehen und ist ja auch völlig legitim. So, und jetzt steht die EM quasi vor der Tür.
Ja.
Wir werden noch viel über die EM sprechen im Laufe des Sommers. Aber ich finde, Jens, haben wir ja uns vorher keine Gedanken gemacht, aber wie weit kommen wir denn?
Wir kommen ins Halbfinale.
Und dann ist Schluss, meinst du?
Und dann muss man gucken.
Ja, wir haben ja jetzt spätestens bei Bayern gegen Real gesehen, dass dann absolute Kleinigkeiten auch über Sieg oder Niederlage
entscheiden. Da kann alles passieren.
Da kann wirklich alles passieren.
Ja.
Nagelsmann selber sagt ja auch, er hat ein gutes Bauchgefühl.
Mhm.
Also er hat grundsätzlich ein gutes Bauchgefühl. Er meint also, wenn er ein Bauchgefühl hat, stimmt es oft. Und jetzt sagt ihm sein Bauch eben auch, könnte ein ganz gutes Turnier werden.
Mhm.
Also ich denke auch, den Schwung, den wir auf jeden Fall haben werden, der trägt uns definitiv durch die Vorrunde.
Ja,
das wird schon was werden.
Und er hat ja auch offen zugegeben, mit einem Augenzwinkern, dass er dafür verantwortlich war, dass die Bayern aus dem Halbfinale ausgeschieden sind.
Ja, genau.
Er hätte wohl Thomas Müller eine SMS geschrieben nach dem Motto, er hätte den Schiri bestochen, damit er, also Thomas Müller, früher zur Nationalmannschaft kommt.
Ist für mich zu früh, um darüber Scherzen zu machen.
Ich habe es mir gedacht, dass es bei den meisten Bayern-Fans jetzt eher nicht so gut ankommt.
Ich finde es ja schön, dass der Müller da schon wieder drüber lachen kann. Das ist ja eigentlich auch ein ganz gutes
Zeichen. Wobei er seine Antwort gar nicht mehr
hat gesagt hat,
glaube ich.
Ne? Ja, aber gehen wir mal davon aus, dass Müller jetzt auch nicht gesagt hat, was bist du für einer.
Genau.
Ja.
Dein Tipp, Nils? Du hast dich ja eher so zurückgehalten bisher, was die Tipps angeht.
Ja, aber ich finde deinen Tipp eigentlich ganz gut. Ich glaube schon, dass wir eine ganz gute Rolle spielen werden. Ich will mich jetzt aber auch nicht so vermessen äußern. Wir holen das Ding und Sommermärchen 2.0 und bla bla bla. Also die Vorrunde schaffen wir natürlich und dann glaube ich auch, ist viel drin.
Ja. Und er wurde das natürlich auch gefragt, was ist denn für Sie eine erfolgreiche EM, Herr Nagelsmann? Und da hat er nochmal deutlich gemacht, dass es ihm nicht nur darum geht, wie Deutschland abschneidet, sondern eben auch, wie sie spielen, wie sie auftreten. Und er hat da auch nochmal gesagt, dass er schon auch Fußball als Unterhaltung versteht. Und da gehört eben auch dazu, dass man guten Fußball bietet und eben nicht so, man kann sich auch irgendwie durchmurmeln und in manchen Situationen in einem Turnier ist es wahrscheinlich auch total nötig, dass man mal so ein dreckiges 1-0 macht.
Legitim.
Denk an Marokko oder Algerien, was war das, 2014?
Ich denke auch an Griechenland vor vielen Jahren, die jedes Spiel gefühlt 1-0 gewonnen haben.
Richtig. Ja. Also, aber da hat er auch nochmal deutlich gemacht, es geht auch darum, dass die Mannschaft, er hat auch den Anspruch, dass die Mannschaft auch einen guten Fußball spielt und daran wird er sich natürlich auch messen lassen müssen.
Also dann gehe ich einfach noch einen Schritt weiter als du und sage, wir kommen ins Finale und einfach, weil ich jetzt so dieses Gefühl von den Bayern drin habe, das verlieren wir. Also wir werden Zweiter. Was ja auch schon mal nicht so schlecht wäre.
Ja.
Okay, EM vor der Tür. Was aber noch viel näher vor uns liegt, ist das große Saisonfinale in der Bundesliga und darüber müssen wir zumindest noch mal ganz kurz sprechen. Denn die ein oder andere Entscheidung steht ja durchaus noch aus. Also Leverkusen ist überraschenderweise Meister. Völlig verdient und das sage ich auch als Bayern-Fan mit dem Brustton der Überzeugung, also ist schon völlig okay. Eigentlich stellt sich für Leverkusen nur noch die Frage, spielen sie jetzt wirklich eine perfekte Saison? Mhm. Wobei perfekt, ne? Also so perfekt hieß ja jedes Spiel gewonnen, aber kein Spiel verlieren ist auch schon relativ nah dran am Perfekt.
Ja, ich würde mal sagen, das kann man schon so machen. Ich könnte mir nicht vorstellen, dass die auch nur ansatzweise da einen Zweifel dran lassen, dass sie Augsburg am Wochenende schlagen.
Genau, gegen Augsburg geht's. Augsburg jetzt bei 39 Punkten. Theoretisch, der SC Freiburg auf dem Platz 8 hat 42 Punkte, gibt aber mit Heidenheim und Werder auch noch zwei andere Vereine, die 39 Punkte haben. Also ich glaube, die Augsburger wissen, so wahnsinnig viel zu gewinnen ist jetzt nicht mehr in dieser Saison. Und ich glaube, Leverkusen hat jetzt schon den Anspruch, das jetzt einfach auch durchzuziehen und einfach dieses Spiel noch zu gewinnen.
Ja, stell dir das mal vor, du bist am Samstagnachmittag da in Leverkusen im Stadion, es wird gutes Wetter sein, du kriegst die Schale überreicht. Ich glaube, dann willst du nicht gegen Augsburg zu Hause verlieren.
Wird gutes Wetter sein?
Ich hoffe.
Ich dachte, es regnet.
Ja, da wird gutes Wetter sein. Okay. In Leverkusen wird an diesem Tag gutes Wetter sein. Und
nur
egal welches
Stadion brechen die Wolken auf.
Ja. Egal welches Wetter, dort wird auf jeden Fall gutes Wetter sein. Ja.
Dann gibt es natürlich noch die Frage, ob die Bayern den zweiten Platz da behalten oder ob Stuttgart noch vorbeizieht. Die Bayern spielen in Hoffenheim, Stuttgart spielt, lass mich kurz gucken, zu Hause gegen Gladbach. Genau. Ja, ich würde mal denken, die Bayern haben das deutlich bessere Torverhältnis. Mit anderen Worten, ein Punkt würde reichen, um Zweiter zu bleiben. Ich glaube, das machen sie schon auch, die Bayern. Ja, die wollen jetzt auch einen vernünftigen Saisonabschluss, zumal ja Tuchel, glaube ich, einfach auch gewinnen will. Er wird ja jetzt aller Voraussicht nach Trainer. Oh Gott.
Und deswegen wurde er ja auch vergangenes Wochenende noch nicht verabschiedet.
Und soll ich dir was sagen, nur ganz kurz. Wir haben ja gesagt, wir reden darüber nicht, aber das hat mich schon bei der Übertragung wirklich gewundert. Ja. Da wird Buna Saar verabschiedet, warum auch immer.
Hey, er hat in 4 Jahren 16 Spiele für die Bayern gemacht.
Er hat auf jeden Fall auch viel Geld verdient, ne, in der Zeit. Richtig, und hat sich, glaube ich, relativ gerne auch auf die Bank gesetzt, aber Unterstellung. Choupo-Moting wurde verabschiedet, leider gar nicht im Stadion. Und tatsächlich habe ich mich dann gewundert, okay, warum wird Tuchel nicht verabschiedet? Ja. Und dann hat ja Stefan Lehmann, der Stadionsprecher, noch sowas gesagt wie, machen wir zu einem anderen Zeitpunkt in einem würdigeren Rahmen oder so.
Ja.
Und da dachte ich schon, strange. Mhm. Also, um ehrlich zu sein, habe ich an der Stelle noch nicht gedacht, verhandeln die jetzt schon wieder mit Tuchel? Ich dachte nur, es ist eigenartig.
Ja.
Und ja, wie sich dann rausstellte, scheint es tatsächlich jetzt wieder die wahrscheinlichste Option zu sein, dass Thomas Tuchel im nächsten Jahr noch Trainer ist.
Sie haben seinen Berater an der Säbener Straße gemeinsam mit Christoph Freund abgelichtet.
Genau.
Also ich meine, dass der nicht einfach dahin fährt, um Kaffee zu trinken.
Ja. Und ich glaube, ja, die hatten gute Laune auf dem Bild. Ich meine sogar, sie haben Händchen gehalten. Also, ja, es könnte tatsächlich passieren. Und es ist halt so krass, dass jetzt im Nachhinein diese Worte von Uli Hoeneß einfach noch so viel dümmer sind, als wir das schon vor 1-2 Wochen irgendwie gesagt haben.
Wir haben ja vor ein paar Wochen schon mal irgendwie gesagt, wie wird das sein, wenn der FC Bayern jetzt quasi seine C- oder D-Lösung als absolute Wunschlösung präsentieren. Ja. Auf die Kommunikation, wenn Tuchel Trainer bleibt, bin ich auch sehr gespannt.
Naja, das wird darauf hinauslaufen, dass A. Eberl da ja noch nicht da war, als die Entscheidung gefällt worden ist. Und der hat das ja kommunikativ auch immer relativ schlau gemacht, dass er das kaum besprochen hat. Mhm. Und was ja jetzt auch die letzten Tage veröffentlicht wurde, die Info, dass ja offensichtlich große Teile der Mannschaft hinter Tuchel stehen. Man spricht von 80% und Neuer und Müller als Kapitäne wären wohl sogar zum Vorstand gegangen und hätten gesagt, komm, lass so schlecht doch ist doch nicht.
Ja.
Und ganz ehrlich, was haben sie für eine bessere Option? Flick wollen sie ja scheinbar nun doch nicht.
Ja.
Stefan Kunz scheinbar auch nicht, mein Tipp. Weil,
warum was ist auch mit immer? Willy Sagnol? Was ist mit Willy Sagnol?
Weiß ich auch nicht. Keine Ahnung. Ja, also demnach, gucken wir mal. Okay, aber komm, genug damit.
Warte, nur eine Frage. Ja. Was wird die erste Frage auf der Tuchel-Wiederantritts-PK sein? Hat sich Uli Hoeneß bei Ihnen jetzt eigentlich mittlerweile entschuldigt?
Ja, genau, ich würde auch irgendwas Richtung Trainerehre fragen. Ja, was mit seiner Trainerehre jetzt eigentlich? Und ich meine, für Tuchel ist das schon krass. Wären diese Aussagen nicht gefallen, wäre es natürlich deutlich leichter zu sagen, hier, mein Job ist noch nicht beendet und klar, war keine gute Saison, wir können noch was und wir hatten auch Pech mit den Verletzten und jetzt haben wir ein paar neue Spieler, jetzt greifen wir wieder an, Lirum, Larum. Jetzt wird er natürlich mit dieser Tuchel, mit dieser Hoeneß-Aussage wieder konfrontiert werden.
Ja, absolut.
Ja, gut gemacht, Uli, aber haben wir ja schon festgehalten. Was haben wir noch am Wochenende vor uns?
Abstiegskampf.
Ja, genau. Und da ist die Frage, wie spannend wird es nochmal? Also Darmstadt ist schon lange weg. Die Kölner stehen jetzt bei 27 Punkten auf dem vorletzten Platz. Davor Union Berlin mit 30 Punkten. Das heißt, wenn die Kölner gewinnen würden und sie spielen
in Heidenheim,
das ist auch kein Selbstläufer, hätten sie auch die 30 Punkte. Sie haben Stand jetzt noch ein 3 Tore schlechteres Torverhältnis. Das heißt, sie müssten auch relativ hoch gewinnen. Wobei, kommt ja auch darauf an, wenn Union wiederum verliert und kriegt ein paar eingeschenkt,
gegen
kannst
Freiburg,
kannst du diese 3 Tore schon aufholen. Und ich glaube, Freiburg, die wollen sich da, Streich geht natürlich jetzt auch gerne mit einem Sieg verabschieden.
Ja, und du hast es ja eben schon gesagt, also sie stehen ja oben auch auf Platz 8. Aber das ist noch gar nicht klar, ob Platz 8 überhaupt für Europa reicht. Der reicht nämlich nur, wenn Borussia Dortmund die Champions League gewinnt. Dann würde nämlich der 5. Platz quasi, auf dem Dortmund jetzt steht, der würde frei werden. Frankfurt würde als 6. noch in die Champions League rutschen und dann wäre eben der 7. und 8. Platz für Europa da.
Ja.
Darauf kannst du dich aber natürlich nicht verlassen. Und du hast jetzt Hoffenheim vor dir. Die Hoffenheimer spielen gegen die Bayern. Kannst du die 3 Punkte auch nicht fest einplanen. Also von daher, als SC Freiburg willst du dieses Spiel unbedingt gewinnen, um auf jeden Fall diesen 7. Platz klarzumachen.
Ja, genau. Und dann haben wir ja die Mainzer mit 32 Punkten. Noch davor, und Bochum mit 33 Punkten, rein rechnerisch.
Sind die auch noch nicht raus. Und die spielen gegen Werder, die haben ein brutal schweres Spiel.
Ja, wäre das nicht so verkehrt jetzt die letzten Wochen, ne? Muss man schon festhalten. Ja, also da wollen wir jetzt gar nicht die verschiedenen Konstellationen, da kann ja viel in alle Richtungen passieren, deswegen einfach Bauchgefühl, Jens. Wer steigt denn direkt ab und wer muss in die Relegation?
Ich glaube, dass Union so eine krass turbulente Saison hinter sich hat, dass die aber jetzt nochmal alle Kräfte bündeln werden, um irgendwie sich so ein 1:1 oder sowas zu erwurschteln gegen den SC Freiburg. Mhm. Ich glaube, die bleiben auf dem Relegationsplatz. Die Kölner gehen runter und Mainz 05 wird sich dadurch retten.
Ich glaube auch, die Mainzer spielen in Wolfsburg und Wolfsburg hat jetzt eigentlich gerade gar nichts mehr zu gewinnen und zu verlieren. Also das war eine okaye Leistung gegen die Bayern letztes Wochenende, aber ich glaube, die werden sich jetzt nicht unbedingt zerreißen und Mainz wird da mindestens einen Punkt holen, bin ich mir relativ sicher. Und dann sind sie ja safe. Und ich würde mich anschließen. Ich glaube auch, die Kölner gehen runter und Union wird in die Relegation
gehen. Also es bleibt so stehen, wie es ist. Hast du das denn vergangenes Wochenende so mitgekriegt mit dieser Wettbewerbsverzerrung, die dem BVB vorgeworfen wurde?
Natürlich.
Was sagst du dazu?
Boah, ich finde es ein bisschen weit hergeholt, um ehrlich zu sein. Also es wird keiner bei Dortmund sich gesagt haben, wir schenken den Mainzern den Sieg, vor allem nicht
gerade nachdem, den Mainzern.
Genau, die Mainzer eigentlich den Dortmundern ja die Meisterschaft versaut haben, so wird es ja immer gesagt. Also ich finde, die Dortmunder haben sich das selber versaut. Aber die Mainzer wollten es unbedingt. Die Dortmunder haben 10 Mann gewechselt, waren natürlich noch in einem bisschen anderen Modus. Dann kommt noch so ein Torwartbock mit dazu, dann steht schon 2-0 und dann holst du halt nicht mehr alles aus dir raus. Und das finde ich auch irgendwie nachvollziehbar. Und ich meine, die zweite Halbzeit, sie haben sich jetzt auch nicht abschlachten lassen, was ich da teilweise für Formulierungen gehört habe. Ja. Ich meine, die zweite Halbzeit war dann 0-0. So kann es halt mal laufen. Also ich glaube, die Dortmunder wollten da nicht unbedingt 3-0 verlieren. Und am Ende ist jeder halt auch für sich selber verantwortlich. Ne? Ja. Also dass die anderen das jetzt nicht so super finden, dass die Dortmunder da 3-0 gegen Mainz untergehen. Aber Mainz ist ja unter Bo Henriksson jetzt auch einfach gut mit dabei.
Genau.
Ja.
Also ich glaube sogar, dass das ganz richtig ist, dass man da auch sagen muss, jeder muss da auch ein bisschen vor seiner eigenen Haustür kehren. Also ich meine, die Kölner haben es nicht geschafft, zu Hause gegen Darmstadt zu gewinnen, die zu dem Zeitpunkt, glaube ich, sogar schon abgestiegen waren oder so gut wie abgestiegen waren. Und dann zeigst du jetzt hier mit dem Finger in Richtung Dortmund. Ist natürlich einigermaßen brisant, weil es ja auch eine Fanfreundschaft zwischen Köln und Dortmund gibt. Ist natürlich bitter, aber gut.
Aber das ist so. Ja, wenn die Kölner diese 3 Punkte geholt hätten, dann hätten sie jetzt eben auch 30 Punkte. Mhm. Dann wäre es eine völlig andere Situation. Genau.
Also von daher, die Lehre daraus ist, bereite dich gut vor, kümmere dich um dich selbst.
Genau. Beeinflusse das, was du beeinflussen kannst. Ne? So ist es halt immer.
Ja.
Wir sind gespannt und werden nächste Woche natürlich das große Finale ein bisschen in der Nachberichterstattung analysieren und wir schauen mal, wie richtig oder falsch wir lagen mit unseren Tipps.
Ja.
Also ich tippe auf jeden Fall, Darmstadt geht runter und Leverkusen wird Meister. Freunde, bin ich mir relativ sicher.
Also da kriegst du eine Riesenquote für, ja. Ja, wir gucken natürlich dann auch kommende Woche nochmal auf die Premier League. Ist nämlich noch ein bisschen spannend. 2 Punkte hat City im Moment Vorsprung auf den FC Arsenal. Beide haben ein Heimspiel, City gegen West Ham, Arsenal gegen Everton. Und dann gibt es ja noch die große Verabschiedung von Jürgen Klopp in Liverpool. Ja,
genau, also Streich geht, Klopp geht. Gucken wir mal, was mit Tuchel passiert. Vielleicht gibt es
richtig
da ja auch
emotional
nächstes Jahr noch, nächste Woche noch ein bisschen was zu erzählen, ein paar News, weil ich habe mir jetzt auch gedacht, und damit komme ich ein letztes Mal auf die Bayern zu sprechen. Letztes Spiel. Und es wird eine PK vor und nach dem Spiel geben. Und Tuchel wird doch natürlich auch wieder darauf angesprochen, ja, und jetzt geht es jetzt doch weiter. Also es könnte ja schon noch sein, die Bayern nehmen sich vor, bis zum Wochenende da Klarheit zu haben. Es wird ja offensichtlich jetzt verlängert und es wird geguckt, wenn der Vertrag weitergeht, wird er dann sogar noch über das nächste Jahr hinaus verlängert und so weiter.
Ich gucke jetzt gerade nochmal bei kicker.de, ob es schon offiziell ist.
Ja, you never know.
Also ja, genau. You never know. Nee, zum aktuellen Zeitpunkt wird hier nichts angezeigt. Okay. Also
ich könnte mir vorstellen, irgendwas Neues gibt es nächste Woche auch wieder rund um die Bayern. Und wir werden uns wieder vornehmen, nicht davon zu sprechen.
Und wir werden es wieder nicht schaffen.
Amen. So, in diesem Sinne, bleibt gesund, bleibt stabil, bleibt im Gespräch.
Ciao.
Nils vor, noch ein Tor. Defense Jens, Defense Jens. Schalalala, lalala, 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 lalala.